Ich sehe was, was ihr nicht seht, und das ist heute anders. Dieses Spiel, das kennen wahrscheinlich die meisten, und normal ist es so, dass diese Formel genannt wird und dann fangen die anderen an zu raten. Also probieren wir es nochmal. Ich sehe was, was ihr nicht seht, und das ist heute anders. Was? Neue Blumen, ja, das ist, aber wir haben da eigentlich immer neue Blumen, von dem her, das ist nicht wirklich anders. Es sind andere neue Blumen, okay. Aber es ist schon ganz, was? Die Stelle ist anders. Mensch, 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 ich dachte, ihr braucht länger dafür. Ja, es, die Leute, die vielleicht schon des Öfteren hier in die Gemeinde gekommen sind, ihr werdet vielleicht bemerkt haben, dass dieser Blumenkübel normalerweise auf dieser Seite steht. Ich weiß nicht, wie du heute hergekommen bist, ob du dich hingesetzt hast und meinte, irgendwas ist hier heute falsch, irgendwas sieht heute komisch aus, und seid vielleicht jetzt erst rausgekommen, dass es dieser Blumenkübel ist. Vielleicht kommt ihr aber auch schon jahrelang in die Gemeinde und habt gemerkt, ach ja, da steht ja ein Blumenkübel. Ach so, oder ein, was heißt Blumenkübel, ist ein bisschen ein flapsiges Wort, aber ein schöner Blumenstrauß. Und ich glaube, dass dieses Spiel, was ja eigentlich davon so geht, dass man eine Farbe sagt, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist blau oder sowas, dass dieses Spiel, ist ja ganz interessant, wenn du das spielst, nimmst du deine Welt ganz anders wahr. Du legst so einen Filter drauf und siehst plötzlich nur blaue Dinge oder nur grüne Dinge. Ich habe das vor kurzem mit ein paar Jugendlichen im Zug gesehen, und dann ist mir wieder erstaunlich, was für Dinge man überhaupt sieht, was man im normalen Alltag gar nicht wahrnimmt. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir sehr selektiv sehen. Wir sehen das, was uns interessiert, was wir sehen wollen. Und es gibt auf jeden Fall einen Unterschied zwischen etwas zu sehen und etwas wirklich zu sehen. Zu sehen, also wenn zum Beispiel jetzt jemand auf die Bühne kommen würde, egal ob er diesen Blumenstrauß schon mal gesehen hat oder nicht, würde wahrscheinlich nicht über diesen Blumenkübel drüber fallen, weil er sieht, naja, da ist was da im Weg, und dann gehe ich außen rum. Aber ihn wirklich wahrzunehmen und zu sagen, oh, der steht woanders, oder das sind schöne Blumen, das ist was anderes, etwas wirklich zu sehen. Es ist ein Unterschied, ob ich im Auto fahre und sehe, ja, da ist ein Schild, alles schön, oder ob ich sehe, aha, da steht eine Zahl drauf, und die ist vielleicht ganz wichtig dafür, wie schnell ich auf der Autobahn fahre. Oder zu sagen, es reicht nicht unbedingt, dass ich, wenn ich nach Hause komme, nicht über meine und meine Frau sehe, nicht einfach über sie drüber falle und deswegen aus dem Weg gehe, sondern dass ich sie wirklich sehe. Da ist ein Unterschied. Okay, zugegeben, das ist zurzeit auch ein bisschen schwieriger, sie zu übersehen. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ich glaube, ihr kennt alle die Momente, wo ihr eigentlich was seht und eigentlich überhaupt nicht da richtig hinschaut und das Ganze gar nicht wirklich wahrnehmt. Wie ist das mit Gott? Ist das bei Gott irgendwie ähnlich, dass wir ihn vielleicht auch manchmal sehen, dass wir sagen, wir kommen heute in Gottesdienst, um Gott zu erleben, um vielleicht Gott zu spüren, und wir sind da, aber schauen vielleicht gar nicht richtig hin? Oder sehen ihn gar nicht wirklich und sind dann enttäuscht und sagen, na toll, das war mal wie ein Gottesdienst, naja, war nichts Besonderes, war jetzt ganz nett und so, aber viel erlebt, viel gesehen habe ich nicht. Wir wollen uns heute ein bisschen mit dieser Frage beschäftigen, was es heißt, Jesus und Gott zu sehen. Und wir sind mitten in einer Predigtreihe, und die befasst sich mit verschiedenen Leuten aus der Bibel, die, sage ich mal, nicht unbedingt immer so auf der großen Leinwand vorne sind, sondern die oft eher im Hintergrund stehen. Und heute geht es um den Sehenden. Die Geschichte ist eine sehr, sehr bekannte Geschichte, wenn nicht vielleicht sogar die bekannteste der Bibel, der christlichen Geschichte. Es geht um die Geschichte des Todes von Jesus. Was ist passiert? Jesus kommt nach Jerusalem, alle jubeln, und er wird verurteilt zum Tode und stirbt am Kreuz, links und rechts von ihm Verbrecher, und er stirbt dort. Und ein Mann, der mit dort ist, das ist der römische Hauptmann. Der ist mit da, und er hat, sage ich mal, das Kommando über die ganze Sache. Der hat das organisiert, der ist für die Logistik zuständig, dass das alles funktioniert. Und ich würde mal sagen, dass der auch einen recht selektiven Blick hat. Der weiß genau, alles klar, Ich muss dafür sorgen, dass die Menge in Schacht gehalten wird, dass da kein Chaos entsteht. Ich muss drauf schauen, dass die Logistik alles funktioniert und alles da dann hinkommt, wann es soll. Das Wetter ist vielleicht noch wichtig. Und verschiedene Dinge, die in dieser Maschinerie drin ist, das ist ja, macht er ja vielleicht täglich. Das ist ja keine Sache, die sowas Besonderes ist. Und für ihn ist das eine Sache, wo er das sieht, was für seinen Job wichtig ist. Und dann geht die Kreuzigung ihr seinen Gang und es ist doch ein bisschen anders als sonst. Dieser Mann, der da in der Mitte am Kreuz hängt, der sagt, er sei unschuldig oder über den man sagt, er sei unschuldig, der bettelt nicht wie die anderen scheinbar Unschuldigen bis zum letzten Atemzug, und um noch irgendwie mit der Hoffnung zu haben, wieder wegzukommen. Der nimmt auch nicht das in Anspruch, dass er alle um sich herum verflucht und bespuckt und in Rage gerät, weil er aussichtslos ist und einfach die Wut rauslässt. Dieser Mann, der spricht positive Dinge selbst am Kreuz noch. Dieser Mann betet sogar für die, die ihn töten, und sagt selbst: Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Denn sie sehen nicht, was sie tun. Sie haben einen selektiven Blick. Sie sehen eigentlich gar nicht genau, was sie tun, und wissen gar nicht, auf was es wirklich ankommt. Und dann geht es noch weiter. Die Kreuzigung geht weiter. Jesus stirbt und es wird dunkel. Der Himmel verdunkelt sich und die Erde bebt. Das währenddessen noch der Vorhang im Tempel zerreißt, hat der Hauptmann vielleicht gar nicht mitbekommen. Aber das war schon eine recht seltsame Kreuzigung, kann ich mir vorstellen. Und dieser selektive Blick ändert sich. Und in Markus 15, Vers 39 lesen wir: Der römische Hauptmann, der dem Kreuz gegenüberstand und mit angesehen hatte, wie Jesus gestorben war, rief aus: Ja, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Ja, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Was muss sich in dem Blick verändern, dass du von der Situation, wo du deinen Job machst, wo du jemanden tötest, dass du dahin kommst, zu so einem Satz zu sagen: Ja, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Ich glaube, dieser Mann hat Jesus gesehen. Dieser Mann hat Gott gesehen, und zwar nicht nur gesehen, sondern wahrgenommen. Nicht nur im Vorbeigehen gesehen, sondern wirklich angeschaut mit dem, was er ist. Und wenn ich das lese und höre, dann entsteht in mir so ein Wunsch, wo ich sage: Ich möchte das eigentlich auch. Ich möchte auch Jesus sehen und möchte auch ergriffen sein. Ich möchte, dass sich meine Welt auch mal vielleicht mal ändert und ich auch Dinge an Jesus lerne und sehe, die ich davor noch nicht gesehen habe. Aber wie geht das? Ich habe zwei Fragen, die ich heute ein bisschen mit euch mit auf den Weg gehen will, mir selbst stellen will. Und da ist die erste Frage: Wie geht das? Wie kann ich Jesus sehen? Wie kann ich Gott sehen? Wie kann ich das richtig sehen? Und wenn man sich so umhört, gibt es da viele Wege. Manche sagen, man kann in Liedern Gott sehen, in der Bibel, in dem was aufgeschrieben ist über ihn, kann man ihn sehen, kennenlernen. Über andere, mit anderen im Gespräch kann man Jesus sehen, ihn kennenlernen, in der Stille. Und ich glaube, es gibt noch ganz, ganz viele andere Arten, wie man Jesus sehen kann. Und trotzdem höre ich oft das Gleiche: Naja, es gibt viele Wege, aber wirklich ihn zu sehen ist doch irgendwie ein bisschen schwierig. Und ich glaube, das liegt vor allen Dingen auch daran, an dieser selektiven Wahrnehmung. Wenn zum Beispiel meine Mutter früher mich gerufen hat, ich hatte in meinem Unterbewusstsein, konnte ich selektieren, ob sie wollte, dass ich was helfe oder ob sie ein Eis für mich hatte. Da habe ich selektiert, ob ich das gehört habe. Und ich habe das wirklich nicht gehört, wenn meistens zumindest. Das ist ein Antrainiert. Aber ihr merkt, das ist antrainiert. Das ist antrainiert, ob ich höre oder ob ich das eine höre oder das andere höre. Oder wenn ich durchs Internet durchscroll, Facebook und sonst was, dann selektiere ich genau, was interessiert mich und was interessiert mich nicht. Und was mich vielleicht nicht interessiert, was mich nicht gleich catcht, das sehe ich auch nicht wirklich. Da schaue ich drüber. Da trainiere ich mich selbst, oder jeder trainiert sich da, das nicht wahrzunehmen. Oder vielleicht mit unseren Freunden, mit einem guten Freund, wo man sich trifft, da kann man einfach so, dass man dem anderen wirklich zuhört, ihn sieht, ihn wirklich wahrnimmt oder ihn einfach nur als Mensch wahrnimmt, wo man einfach ja sein Anliegen rausballert und einfach sein alles abgibt und den anderen gar nicht wirklich sieht, wer der andere ist, sondern ihn nur als den wahrnimmt, der dafür da ist, mir zuzuhören. Wie ist es mit Jesus? Was für ein Bild haben wir von Jesus? Welchen Blick haben wir vielleicht uns eintrainiert, der vielleicht uns manches sehr gut sehen lässt an Jesus, aber manches vielleicht auch gar nicht? Vielleicht gehen wir davon aus, ja, Jesus ist doch dieser Gott, der vergibt, der dafür sorgt, dass ich ohne schlechten Gewissen durch die Welt gehen kann. Dieser Jesus, der hat doch ein moralisches Interesse an mir, aber streng ist er nicht. Und er ist gutmütig zu mir und er ist irgendwo da draußen. Ich glaube, dass diese Bilder recht verbreitet sind von Jesus, von so einem guten Mensch, von so einem guten Gott, der es gut mit mir meint. Und diesen Jesus sehen wir recht leicht. Vielleicht sogar diesen Jesus, der in so manchen moralischen Fragen auf unserer Seite dann steht und wir damit argumentieren können. Aber sehen wir ihn wirklich? Also wenn wir lesen, wie Jesus in der Bibel beschrieben ist, dann ist eine Sache, die kommt ständig vor, die kann man eigentlich die ganze Zeit entdecken. Ihr merkt, zwei Dinge gleichzeitig ist schwierig. Und zwar, ich habe hier mal was und zwar ist manchmal so, dass Jesus einen überrascht. Das ist einfach, er rechnet nicht damit und plötzlich überrascht Jesus und gibt einem Geschenk, einen Muffin habe ich jetzt diesem Mann geschenkt. Und manchmal hat jemand was gehört oder ihr habt auch gehört, oh ja, Gott ist ein guter Gott und der beschenkt manchmal Leute mit einem Muffin und dann hofft ihr drauf und manchmal passiert das sogar. Oh, ich habe das gehört und Gott beschenkt mich mit einem Muffin. Dann hat ihr schön und sagt, oh ja, Gott ist der, der uns mit Muffins beschenkt. Und dann geht es weiter und ihr denkt so, oh ja, wenn er die alle mit Muffins beschenkt hat, und dann geht das weiter und dann, oh, jetzt kriege ich auch einen Muffin. Und dann kriegst du Weintrauben. Und dann denkt man vielleicht, ah, ich hätte mir vielleicht lieber Muffins gewünscht. Und ich glaube, dass so wir Christsein selbst oft sehr leben, dass wir sagen, Wir wollen etwas bekommen, wir erwarten etwas, aber sind oft gar nicht mehr so überrascht. Wir rechnen damit, dass wir was bekommen und fordern es vielleicht sogar als unser Recht rein. Es ist doch unser Recht, dass wenn wir im Gottesdienst Lieder singen, dass wir uns gut fühlen. Dass wir, wenn wir mit anderen in Kontakt sind, dass wir das Recht haben, dass es uns gut geht, dass Jesus uns tröstet. Und dass wir in diesem selektiven Bild gar nicht mehr so überrascht werden, das liegt dann, glaube ich, auf der Hand. Jesus überrascht, immer wieder. Jesus überrascht in der Bibel die ganze Zeit. Er überrascht die Leute und ist oft einfach anders. Es ist nämlich ein Unterschied, ob ich nur von etwas ausgehe, etwas weiß, zum Beispiel, ich weiß, dass Jesus mich liebt, oder ob ich es fühle. Ihr wisst vielleicht, dass euer Partner, eure Partnerin euch liebt, aber es zu fühlen, ist was ganz anderes. Und ich glaube, das ist dieses wirklich Sehen und gesehen werden. Dieses Gott, Jesus in dem Sehen. Und dann kann es aber auch mal sein, dass man hofft, einen Muffin zu bekommen, aber Jesus ist der, der uns plötzlich herausfordert. Wir hoffen, ich will eigentlich, ja, eigentlich rechne ich damit, dass ich jetzt ein gutes Wort bekomme, aber plötzlich ist Jesus der, der ganz mir ganz anders reagiert. Und Jesus kann tröstend sein, er kann vergebend sein, er ist das auch, aber manchmal ist er auch herausfordernd, überwältigend, manchmal vielleicht sogar beschämend, dass wir einen Blick auf uns selbst bekommen, wo wir denken, oh Mann, was habe ich denn da gemacht oder boah, was habe ich anderen Leuten angetan. Jesus ist größer als unsere selektiven Bilder und weiter. Und ich glaube, es ist egal, ob du schon ein Jahr mit Gott unterwegs bist oder noch gar nicht oder schon 50 Jahre. Jesus kann einen immer neu überraschen und tut das auch, wenn wir die Augen aufmachen. Und das, finde ich, führt uns aber zur zweiten Frage. Wollen wir das? Wollen wir das eigentlich, dass wir Jesus sehen. Wollen wir das denn? Dass wir überrascht werden, dass wir rausgerissen werden, vielleicht aus unserem Plan, aus dem, wie wir unser Leben vorstellen. Wollen wir das? Wenn ich manchmal zu Hause auf der Couch sitze und dann am Handy sitze und dann kommt meine Frau rein und dann reden wir miteinander und ich schaue aufs Handy und sowas, dann stellt sich manchmal die Frage, Micha, willst du dich mit mir unterhalten? Das ist, wer in der Partnerschaft ist, das ist eine böse Frage, weil darauf gibt es eigentlich nur eine richtige Antwort. Natürlich will ich mich mit dir unterhalten. Ihr kennt das. Und wir haben in den 4 Jahren, in denen wir verheiratet sind, aber gelernt, auch dann, dass wir hin und wieder auch sagen, nein, jetzt möchte ich an meinem Handy sitzen und das ist okay. Dass wir lernen, und da sind wir noch dabei, und die vielleicht schon länger verheiratet sind, die haben das vielleicht schon viel besser drauf, dass das auch wirklich als diese Frage nicht als eine moralische, rhetorische Frage zu verstehen, sondern als eine Frage, ja, was will ich denn wirklich? Und wenn ich sage, nein, jetzt möchte ich noch 10 Minuten am Handy dumm rumdaddeln und dann bin ich aber da, dann hat das eine ganz andere Qualität. Also sagen, ja, eigentlich will ich mich unterhalten, alles klar. Und ich glaube, aber genau so geht es uns mit Gott auch manchmal. Auf die Frage, wollen wir Jesus sehen, wollen wir Gott sehen, gibt es doch christlich-mäßig doch nur eine richtige Frage. Ja, klar will ich Gott sehen, na klar will ich die ganze Zeit ganz eng an ihm sein, na klar will ich das. Und es führt dazu, dass es so ein halbherziges Ding ist. Und ich will mich und euch vielleicht motivieren dazu, sich das bewusst zu fragen, wollen wir das? Und wenn wir es wollen, dann aber auch ganz zu wollen. Uns ganz danach auszustrecken, zu suchen, was Jesus heute für uns vorhat. Und vielleicht ist heute gerade vielleicht so ein Moment, gleich im Abendmahl oder im Lobpreis, dann auch Gott das mal zu fragen. Oder ihm zu sagen, ja, ich möchte dich sehen. Ich bin bereit, ich bin jetzt bereit. Ich möchte jetzt dich fragen, wie du bist oder was du mir vielleicht sagen willst. Ich will mehr von dir sehen. Dieses Gebet, würde ich sagen, ist ein risikoreiches Gebet. Ein Gebet, was Folgen vielleicht mit sich zieht, wenn man sich diesem ganz hingibt. In vielen Gemeinden gibt es über das Abendmahl, es wird immer viel gestritten um Abendmahl und wer beim Abendmahl dabei sein darf. Und da gibt es diesen Vers, wo es heißt, dass jeder sich prüfen soll, ob er würdig ist, zum Abendmahl zu gehen. Und das hat dazu geführt, dass viele gesagt haben, okay, was heißt würdig? Heißt das, dass ich rein sein muss, dass ich nicht gesündigt haben sollte in den letzten Tagen, dass ich total mich nah an Gott dran fühle? Diese Frage, ob du zum Abendmahl gehen darfst oder willst, ist eigentlich nur die Frage, willst du diesen Jesus sehen? Willst du das? Die Frage, willst du dich darauf einlassen, nicht nur deiner selektiven Projektion zu begegnen, was du siehst, was Jesus ist, sondern zu sagen, ich möchte in einen Raum treten, wo Jesus ist und will mich sagen, hier, komm zu mir, begegne mir. Das wollen wir gleich zusammen tun. Ich möchte das gemeinsam mit euch feiern, euch herausfordern, das zu tun und auf diese Frage zu antworten mit, ja, ich gehe zum Abendmahl. Ich will diesen Jesus erleben mit meinen Sinnen, mit dem Geschmack von Brot und Traubensaft. Ich möchte das spüren in der Gemeinschaft, wie wir zusammen das Abendmahl feiern. Und wir haben so eine nette und schöne Tradition, dass wir uns nach dem Abendmahl den Segen und Frieden Gottes zusprechen mit Umarmung oder nur Handschlag oder wie auch immer, aber dass auch dort ein Stück Jesus drin ist, der uns begegnet untereinander durch die anderen. Und vielleicht ist es mit Jesus auch so, wie wenn ein guter Freund zu dir sagt, ich muss mal mit dir reden. Man weiß nicht, auf was man sich einlässt. Wird es ein Gespräch, was schwer wird? Ein Gespräch, wo er dir was spiegeln will über dich? Ein Gespräch, wo er dir was total Tolles erzählen will und du der Erste bist, dem er es erzählen will? Ein guter Freund, der dir sagen will, hey, ich mag dich richtig gern. Ich mag dich so gern, das wollte ich dir mal sagen. Dieser Freund Jesus, das sagt er zu uns. hey, ich muss mal mit dir reden. Und ich warte auf dich. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern. Die Anni kann mal mit nach vorne kommen. Wir haben das immer so, dass wir hinten an den großen Stehtischen das Abendmahl austeilen. Und währenddessen singen wir gemeinsam hier Lobpreislieder. Und ihr könnt nach und nach hinterkommen, immer so ein bisschen im Blick behalten, dass man dann so in Sechsergruppen, also ihr müsst nicht als fertige Gruppe hinkommen, sondern einfach hinkommen, dass dann so 6 bis 8 Leute zusammen sind und man dort dann gemeinsam Abendmahl feiert. Wie das läuft, das erklären wir dann im Einzelnen. Und genau, und währenddessen singen, beten, vor Gott treten. Und ich würde dich bitten, Anni, noch zu beten und bitte euch dazu aufzustehen. Die Band kann auch schon mal nach vorne kommen.
Jesus, ich danke dir, dass du uns siehst, so wie wir sind und dass du uns liebst, so wie wir sind und dass du uns so sehr liebst, dass du sogar dein Leben für uns gegeben hast, dass du dein Blut vergossen hast, damit ja alles Schlechte an uns, alle Sünde vergeben ist. Danke, dass wir rein sind durch dich und ja, dass wir zu dir kommen können. Das wollen wir auch jetzt tun und ich bitte dich, sei jetzt bei uns, schenk uns deine Gegenwart und nimm uns einfach alles von uns weg, was uns von dir trennt. Wir wollen dich sehen und wir wollen bei dir sein und wir wollen dich einfach einladen, jetzt ganz nah bei uns zu sein. Und ja, Herr, so bitte ich dich auch, schenk uns einfach auch den Wunsch, dich zu sehen, dich wirklich zu sehen, wie du bist. Schenk uns immer wieder die Sehnsucht nach dir und sei bei uns. Amen.